Hallo Katrin, ich hatte mir tatsächlich überlegt, wir haben jetzt jahrelang, auf jeden Fall lang, keine Folge mehr von Drei im Weckler gemacht. Und als ich die Folge vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, so wie steigt man jetzt da ein? Und dann kam ja, wir sind einfach ganz frech, wir machen nahtlos weiter.
Ja.
Wir machen einfach die nächste Folge, Folge 5
Genau.
von Drei im Weckler.
Drei im Weckler. Das Beste, was Nürnberg zu bieten hat. Linke Kommunalpolitik im Original. Mit Katrin Flach-Gomez, Özlem Demir und Titus Schüller.
Dann lass uns loslegen.
Jawohl. Ja, hallo Katrin. Heute sind nur wir da.
Ja.
Für die Folgen bisher verfolgt haben, ändert sich ein bisschen was. Bisher waren Özlem Demir, Titus Schüller und Katrin Flach-Gomez, Drei im Weckler als Podcast. Wir starten in die neue Runde oder wir setzen, beziehungsweise wir machen ja weiter mit einer etwas anderen Konstellation. Und zwar werden wir meistens immer nur eine Stadträtin, einen Stadtrat da haben. Und neu dazu ist, dass ich die Moderation mache.
Genau, also
Ich.
immer nur eins im Weckler, obwohl natürlich alle drei auch noch da sind.
Genau, alle drei sind da, aber man wisst sie nacheinander. Wie war das? Wie isst man Elefant? In Scheiben?
Okay, wir sind einfach umgestiegen von Nürnberger Rostbratwurst auf Thüringer, oder? Die
Ja,
gibt es immer nur einzeln im Weckler.
genau. Also wir haben keine feste Reihenfolge. Genau, ich als Mitarbeiter der Stadtratsgruppe darf dann die inhaltliche Vorbereitung machen und da sind wir auch schon beim ersten Punkt. Nahtlos setzen wir an. Du hattest gesagt, du möchtest über die KNSG sprechen.
Ja, natürlich.
Genau. Wenn ihr wissen wollt, was bei der KNSG los war, dann müsst ihr die Folgen, die vor längerem schon mal erschienen sind, euch anhören. Dann haben wir das Thema Fraktion. Wir haben nicht dafür gekämpft, aber es hat sich ergeben, dass wir als Linke im Stadtrat endlich Fraktion sind.
Ja.
Da gibt es ein paar Wendungen dazu, die noch spannend sind. Und dann haben wir noch das Thema Migration statt der Menschenrechte. Auch ein
Ja.
Dauerthema, wo wir immer wieder gefordert sind, laut zu sein, weil es andere nicht sind. Dann ja aktuelle Ereignisse und das, was uns als Politiktreibende ja umtreibt, ist einfach die vorgezogene Neuwahl. Das treibt ja auch viele Menschen um, mit denen man sich gerade unterhält.
Ja, und
Ich habe ein paar
natürlich.
Anrufe bekommen von politisch Interessierten. Und dann steht ja
Der
die
Haushalt an.
Haushalt an. Ja, genau, der Haushalt steht an. Wir nehmen heute auf, 19. November.
Ist heute nicht schon der 20.?
Ist heute nicht schon der 20.?
Heute ist der 20.
Ja. Wir nehmen heute auf am 20. November.
Ja.
Die Folge wird ein paar Tage später erscheinen. Das heißt, die Ergebnisse der Haushaltsberatungen und Beschlüsse stehen dann schon fest. Ihr könnt dann nochmal nachhören, was wir uns
Genau.
vorher gedacht haben. Und genau, Katrin, erzähl uns doch mal einen kurzen Rückblick, was bei der KNSG los war. Und dann können wir überleiten in die aktuellen Ereignisse. Du bist jetzt gerade weiter drin, ich weiß gar nichts drüber.
Ja, ich bin drin in dem Thema, wie immer. Es ist ja sozusagen unser Dauerbrenner. Wir hatten ja den großen Erfolg, dass die Beschäftigten es geschafft haben, mit Hilfe der Gewerkschaft auch und auch ein bisschen mit unserer Hilfe wieder in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes zurückgeführt zu werden. Noch ganz kurz vielleicht KNSG, wofür steht das eigentlich für alle, die nicht so tief drin sind im Thema? Wäre es, glaube ich, wichtig, das zu sagen, die KNSG, das ist die Klinikum Nürnberg Service Gesellschaft. Da sind alle Berufsgruppen zusammengefasst, die eben nicht Pflege sind und nicht ärztlicher Dienst, sondern ja die Servicedienste am Klinikum leisten, also Küche, die Wäscherei, was ist noch dabei, Näherei, Fahrdienst und noch eine ganze Menge mehr. Und ja, da gab es eben jahrelang eine Zweiklassengesellschaft, das heißt, einige waren über den Tarifvertrag öffentlicher Dienst angestellt. Und der Großteil war aber in einer Tochtergesellschaft ausgegliedert und hat dadurch einen anderen Tarifvertrag bekommen, deutlich schlechter bezahlt. Und ja, dann hat man eben gestreikt und es geschafft, ja, dass alle wieder eben unter dem Dach des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes vereint sind. Ja.
Da kurzer Zwischeneinwurf, das war ja nicht immer so.
Nein.
Weil man sich fragt, wieso sind die in unterschiedlichen Tarifverträgen, warum wurden die ausgegliedert? Das hatte ja einen Hintergrund. Und da waren ja SPD und CSU
Und die
vor
Grünen.
und die Grünen. Schon damals hatten die ja beschlossen, dass die Servicegesellschaft, die einmal beim Klinikum angesiedelt war
Genau.
und dementsprechend im TVÖD, dass die ausgegliedert wird, um Geld zu sparen.
Genau, die
Und dies.
Serviceberufe sollten ausgegliedert werden, um Geld zu sparen.
Genau, also man hat explizit an den Gehältern gespart.
So ist es. So ist
Richtig.
es.
Gleiche Leistung für weniger Geld wollte man haben.
Genau. Genau, so kann man es halt einfacher machen, oder kann man sich's einfach machen. Aber es ist natürlich einfach eine fehlende Wertschätzung gegenüber diesen wichtigen Berufsgruppen, die das Klinikum am Laufen halten. Weil kein Klinikum würde funktionieren, kein Operationssaal, wenn zum Beispiel nicht gereinigt werden würde. Und das Essen muss ja auch irgendwo herkommen für die Patientinnen und Patienten. Dementsprechend sind es natürlich Berufsgruppen, die essentiell notwendig sind, damit so ein Klinikum läuft. Und haben damit natürlich auch die gleiche Wertschätzung verdient wie alle anderen Berufsgruppen, die dort am Klinikum tätig sind. Ja, aber das Klinikum wäre nicht das Klinikum, beziehungsweise die Parteien im Rathaus, die großen Parteien, nenne ich es jetzt mal, im Rathaus wären nicht die großen Parteien, wenn sie sich nicht jetzt auch wieder bestimmte Tricks hätten einfallen lassen. Jetzt hatten wir ja diese Überführung in den TVÖD, die erfolgreiche. Und dann hat man sich natürlich gedacht, ja, wie kann man jetzt das Geld sparen? Und da hat man ganz einfach gesagt, okay, wir öffnen die Entgeltgruppe 1 für euch.
Das bedeutet was, Entgeltgruppe 1?
Das ist die niedrigste Entgeltgruppe im öffentlichen Dienst. Und das bedeutet, dass man auch nicht besonders viel mehr, wenn nicht sogar teils weniger Geld dafür bekommt, für das, was man leistet. Und ja, die ist eigentlich nur vorgesehen für allereinfachste Tätigkeiten, die keinerlei Einweisung oder Schulung oder ja, Wissen, Vorwissen bedürfen. Ist aber am Klinikum natürlich schon eine Sache, dass die Reinigung zum Beispiel ein großes Kompendium durcharbeiten muss. Also wer dort in der Reinigung tätig ist, der muss sich einiges durchlesen, der muss einige Schulungen durchlaufen. Also man muss dazu sagen, diese Entgeltgruppe 1, die trifft verschiedene Berufe, nicht nur die Reinigung. Aber ich mache es jetzt mal anhand der Reinigung als Beispiel. Und da muss natürlich auch ganz viel Wissen und Know-how sich angeeignet werden, wenn man als Reinigungskraft am Klinikum arbeitet. Weil wenn man zum Beispiel Inkubatoren oder Beatmungsgeräte aufbereiten muss oder auch einfach nur auf den Stationen mit hochinfektiösen Patientinnen und Patienten reinigen muss, dann ist es nicht so einfach zu machen, wie wenn man mal über den Hof fegt oder sowas.
Naja, und man muss ja wahrscheinlich auch eine besondere Gründlichkeit an den Tag legen.
Das
Das ist
natürlich
ja, hat ja
auch.
ganz andere Folgen, wenn man die Oberfläche nicht komplett abwischt. Also auch eine andere Konzentrationsleistung
Genau.
den Tag über, kann ich mir vorstellen, ist doch deutlich anstrengender.
Genau, wir als Linke haben da natürlich einen Antrag gleich eingebracht, als uns das zu Ohren kam, weil das ist natürlich weit ab einer Tätigkeit, die keine Einweisung bedarf. Und haben dann gesagt, ja, wenn das Klinikum bzw. wenn die Stadt da nicht einlenkt, dann muss das alles gerichtlich entschieden werden und über eine Schlichtungsstelle im ersten Schritt. Wobei man auch sagen muss, dass die Beschäftigten natürlich auch parallel klagen können gegen ihre persönliche Eingruppierung. Und dadurch würde die Stadt natürlich auch viel Geld verlieren, wenn sie da jetzt in die aufwendigen Klage- und Rechtsverfahren mit einsteigen muss, bei denen sie wahrscheinlich am Ende ohnehin nicht Recht bekommen wird, weil ich gehe stark davon aus, dass den Beschäftigten vor Gericht Recht gegeben wird. Es gibt schon ähnliche Fälle und ähnliche Urteile. Und was auch ganz besonders interessant ist, es gibt kein Klinikum in Bayern, an dem es die Entgeltgruppe 1 gibt in der Reinigung.
Da kommt mir gerade die spannende Frage, wäre doch, es gab ja schon mal die Bezahlung der entsprechenden Beschäftigten am Klinikum in der KNSG oder nach einem TVÖD. Wie wurden die denn damals eingruppiert?
Also, soweit ich weiß, aber ich würde jetzt dafür nicht die Hand ins Feuer legen. Das ist vielleicht was, was wir uns für den nächsten Podcast aufheben können.
Wir recherchieren das und fügen das später noch ein.
Okay.
Gesagt, getan. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Servicebereich vom Klinikum Nürnberg wurden vor dem Outsourcing nach Bundesmanteltarif für Arbeiter bezahlt in Entgeltgruppe 2 oder Entgeltgruppe Ü2. Keiner dieser beiden Entgeltgruppen war so niedrig wie die Entgeltgruppe 1 jetzt im TVÖD.
Können wir auch machen, aber ich gehe stark davon aus, dass es dort auch nie eine Entgeltgruppe 1 gegeben hat.
Ja, damit wäre die Sache ja klar.
Ja. Genau. Ja, also es ist ein großer Skandal und aktuell ist es eben so, man hat, obwohl die SPD zum Beispiel gesagt hat, sie möchte sich das ganz genau anschauen und da möchte man schon einen fairen Lohn zahlen den Beschäftigten, ist nichts passiert, keiner ist mit unter unseren Antrag gegangen. Der wurde natürlich wieder abgelehnt. Ich meine, wir haben sogar mittlerweile 2 gestellt. Wir könnten ja noch mal einen 3. stellen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass man da erstmal dem Druck nachgeben wird. Im Moment sind die Verfahren in einer Schlichtungsstelle direkt am Klinikum und es laufen auch persönliche Gerichtsverfahren der Beschäftigten über die Gewerkschaft.
Wie ist denn die Stimmung bei den Beschäftigten im Moment dazu? Ist da passiert was? Kann man damit rechnen, dass auch mal auch noch mal in ja, ordentlich Druck macht? Sind die gut organisiert?
Ja, die sind sehr gut organisiert. Das haben wir ja schon in der Vergangenheit erlebt. Und ich gehe davon aus, da ist nämlich die Wut durchaus groß, dass man jetzt wieder um einen fairen Lohn betrogen wird, dass da auch wieder Proteste stattfinden werden. Gerade jetzt bin ich sehr gespannt, weil ja demnächst die Tarifrunde im öffentlichen Dienst ansteht. Und das könnte natürlich damit verknüpft werden.
Das heißt, da ist mit Gegenwehr zu rechnen.
Ja, da kommen spannende Zeiten auf uns zu. Ich freue mich schon.
Ja, also wie gesagt, wir bleiben dran. Wir hatten das ja, ich habe nochmal nachgehört, wir hatten das Thema KNSG tatsächlich schon vor Jahren. Mhm. Politik ist immer wieder einen langen Atem haben.
Ja,
das ist es. Hat sich ja bei manchen Fragen bewiesen, Stichwort ÖPNV, 365-Euro-Ticket, mhm, beziehungsweise günstiger Nahverkehr. Auch da war das eine Sache, wo wir ganz, 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 ganz lang dran gearbeitet haben, bevor es Ergebnisse gab. Hoffen wir, dass wir bei der KNSG und bei der Servicegesellschaft am Ende auch zu einem Ergebnis kommen, was den Beschäftigten auch an fairen Lohn.
Ja, das wäre definitiv zu wünschen, weil man muss natürlich auch drauf gucken, wer ist da betroffen. Das sind vielfach Frauen, vielfach auch Frauen mit Migrationshintergrund, darunter sicherlich auch Alleinerziehende. Und ja, natürlich müssen diese Menschen auch auskömmlich leben können. Das konnten sie bisher nicht. Es gibt dort viele Fälle von Menschen, die noch einen weiteren Job ausüben müssen, weil das Geld sonst einfach nicht reicht. Und ja, gerade eine Partei wie die SPD, die mit Respekt wirbt für die Menschen, für die Beschäftigten und sich dann in solchen Fragen konkret so aus der Verantwortung stiehlt. Also mich empört es immer wieder und ich finde, da muss sich dringend was ändern und den Beschäftigten muss tatsächlich endlich mal Respekt entgegengebracht werden für ihre wichtige Arbeit.
Richtig. Ich habe letztens gelesen, dass der Arbeitgeberverband Pflege, dass der angemahnt hat, dass die Wohnungssituation, also die hohen Mieten in den Städten, ein Problem sind für die Rekrutierung.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Genau, also das ist insbesondere für Menschen, die man von außerhalb anwirbt. Mhm. Wenn man denen keine Wohnung bieten kann, dann kriegt man Personalprobleme und am Ende würde das in dem Fall bedeuten, in dem Fall geht es um die Pflege, aber auch Personal für die Hygienetätigkeiten und so weiter und so fort, ist ja genauso notwendig. Und wenn man dann keine Menschen herkriegt, die sich die Mieten in der Stadt leisten können, dann kriegt man halt auch keine Menschen her, die die Keime am Ende wegwischen. Ja, ja. Und das rächt sich am Ende für die Menschen, die auf Behandlung angewiesen sind und so weiter und so fort. Ich finde das auch in dem Sinne auch verantwortungslos, wenn man an vielen Stellen es nicht schafft, den Menschen Entlastungen oder einen guten Lohn zukommen zu lassen. Weil wenn man dann nämlich die Wohnungspolitik anschaut und die Menschen sind auch auf dem Dach über dem Kopf angewiesen, dann werden die gleich von zwei Seiten beschossen und zwar mit den Mieten und den Mieterhöhungen und einer falschen Eingruppierung für die Tätigkeit und dann hast du in jedem Fall unzufriedene Menschen.
Ich meine, da greift auch wieder das Motto von uns Linken in Bayern, das wir im Leitantrag verabschiedet haben, Mieten runter, Löhne rauf, ganz einfach. Das wäre die Lösung für viele Probleme und Da muss die Politik eigentlich ansetzen, wenn sie die Menschen ernst nimmt und ihre Sorgen. Tut sie aber nicht.
Ganz offensichtlich. Werden wir jetzt, glaube ich, in den nächsten Themen, die wir heute besprechen wollen, auch immer wieder wiederholen müssen, ja. dass das sich durchzieht.
Die, so ist es.
Ja.
Ja, die Politik ist im Moment auf Rüstung, Hochrüstung gepolt. Da wird ganz viel Geld ausgegeben und ja, die Taschen der Aktionärinnen und Aktionäre der Rüstungsfirmen, die klingeln, während sich die meisten Menschen weder die Miete noch ja, die steigenden Lebenskosten mehr leisten können.
Ja. Na, Gott sei Dank gibt's uns.
Ja. Ja, wir halten Stand, wir sind
nicht
immer
so
noch da.
Nicht so wirkungsvoll, wie man sein soll, aber zumindest versucht man laut zu sein.
Genau.
Apropos laut sein. Mhm. Ha, Fraktionsstatus. Vielleicht muss man kurz abholen. Es gibt ja, weil ich festgestellt habe, dass, wenn ich mit Menschen darüber gesprochen habe, dass das längst nicht für jeden normal ist, auch wenn das für uns normal ist. Es gibt ein bisschen einen Unterschied. Es gibt Parteien, das sind die Organisationen, die sich zusammentun mit einem gemeinsamen politischen Ziel und sich organisieren und zu den Wahlen antreten. Wenn diese Parteien in den Wahlen erfolgreich sind, dann ziehen sie ja in die entsprechenden Parlamente ein. Und ab da ist es so, dass die Parlamentsarbeit von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bezahlt wird. Und je nach Stärke vertreten, kann das zum Beispiel in einer Fraktion oder einer Gruppe stattfinden.
Genau.
So, das heißt, es gibt politisch ist es meistens so, dass die gleichen Ziele im Hintergrund stehen, aber als Organisationseinheiten ist es so, dass die Fraktion von den Parteien nochmal getrennt ist und dementsprechend ist das so ein bisschen ein Thema. Partei sind wir schon lange.
Ja.
Fraktion waren wir bisher im Nürnberger Stadtrat nicht. Und zwar, weil uns einfach die Personenstärke gefehlt hat. Mit zwei Stadträtinnen und einem Stadtrat haben wir bisher in der Ausschussgemeinschaft mit der Politbande und den Parteipiraten zusammen die Ausschussgemeinschaft, die Bunte AG,
genau.
gebildet. Und jetzt hat sich was ergeben und das darfst du erzählen.
Ja, gern. Ja, es ist so, dass der AfD ein Fraktionsmitglied abhanden gekommen ist, weswegen sich ja der Stadtrat so ein bisschen, ja, der Stadtrat wurde etwas aufgemischt dadurch, sagen wir es so. Es musste ein neues Besetzungsverfahren bzw. Zählverfahren für die Ausschüsse herangezogen werden, weil mit dem bisherigen ja eine Überaufrundung stattgefunden hätte. Also das sind so ein paar komplizierte Regelungen, wie man die Fachausschüsse besetzt. Die möchte ich jetzt hier nicht in aller Breite erklären.
Es geht im Kern, glaube ich, darum, dass die Ausschüsse sind ja ein verkleinerter Stadtrat und sollen von der Aufteilung der Sitze den Stadtrat abbilden in der Machtverteilung. Und das hätte sich verschoben und deswegen musste neu ausgezählt werden.
Genau, deswegen hat es ein anderes Zählverfahren gebraucht. Und im Zuge dessen, ja, hat sich dann die sogenannte Fraktionsgröße nach der Geschäftsordnung verändert, weil man dann, also mit diesem neuen Zählverfahren, war es dann so, dass man mit einer Größe oder einer Gruppengröße von 3 Personen aus eigener Kraft in die Ausschüsse gekommen wäre. Und in der Geschäftsordnung des Stadtrats Nürnberg ist es so definiert, dass wenn man aus eigener Kraft in die Ausschüsse kommt, dann den Fraktionsstatus hat. Das heißt, das ist dann sozusagen zwingend erforderlich, dass dann diese Gruppierung auch eine Fraktion ist, laut Geschäftsordnung. Das traf dann aufgrund dieses neuen Zuteilungsverfahrens oder Zählverfahrens auf uns auch zu. Wir sind ja zu dritt und dementsprechend haben wir unseren Fraktionsstatus angemeldet.
Man muss vielleicht da noch mal ein bisschen der Dramatik wegen.
Ja, ja,
ich in Blick nehmen.
Da komme ich noch drauf.
Und auch, achso, kommst du eh noch drauf. Und auch die Tatsache, dass wir den Fraktionsstatus ja noch gar nicht angemeldet hatten gleich, sondern dass wir zunächst einmal nur eine Ausschussgemeinschaft bilden dürfen, die wir hatten, wenn wir nicht aus eigener Kraft in den Ausschüssen vertreten sind.
Genau.
Das heißt, unsere Bunte AG hat sich durch die Neuverteilung, musste sich auflösen und wir Genau, da erzählst du jetzt weiter. Genau.
Genau. Bei der AfD war es ja auch so, die saßen da oder sitzen da jetzt als Fraktion mit 3 Personen drin, nachdem ihnen ja einer abhanden gekommen ist. Und ja, daraufhin, nachdem das klar war, ist erstmal gar nichts passiert von Seiten der Stadt. Und etwa 2 Stunden vor der Stadtratssitzung am 23. Oktober gab es dann eine Vorlage plötzlich im Ratsinformationssystem mit einem Dringlichkeitsantrag, um die Geschäftsordnung zu ändern. Dringlichkeitsantrag wurde gestellt von CSU, SPD und Grünen. Und zwar, dass nun die Geschäftsordnung so lauten sollte, dass eben für den Fraktionsstatus 4 Personen notwendig seien. Jetzt hat der Fraktionssprecher oder der Vorsitzende der Fraktion der CSU dann verlauten lassen, man hätte das ja alles gar nicht geändert, hätte die Linke ihren Fraktionsstatus nicht angemeldet. Also das hat er offen im Gespräch so zugegeben. Das heißt,
Andreas Kriegelstein ist das im Übrigen.
Genau so heißt der, Andreas Kriegelstein. Das ist so gewesen, mit der AfD als Fraktion hätte man offenbar leben können, mit der Linken nicht. Ich weiß auch, woran das liegt. Die AfD sitzt in diesem Stadtrat und tut genau nichts, schreibt keine Anträge, seltenst mal Wortbeiträge und wenn, dann ziemlich sinnlos. Und wir sind natürlich schon Störfaktor, weil wir auf die Rechte der KNSG pochen, weil wir uns für ein Sozialticket erfolgreich eingesetzt haben und noch an vielen weiteren Punkten sehr, sehr viel arbeiten und oft mal ungemütlich sind. Und das hat ihn dann offenbar dazu verleitet, sowas zu sagen. Und die anderen Parteien hat es offenbar dazu verleitet, 2 Stunden vor Sitzungsbeginn diesen Dringlichkeitsantrag zu stellen. Es gab dann im Stadtrat wirklich ein Tuwabu, weil die andere Ausschussgemeinschaft hätte es auch zerschossen mit der Vorlage. Das konnte noch abgewendet werden, aber der Dringlichkeitsantrag zur Geschäftsordnung, der ist dann durchgegangen. Jetzt haben wir gesagt, okay, es ist ja total offensichtlich, dass das auch wegen der Aussage des CSU-Vorsitzenden im Stadtrat, dass das wegen uns so gemacht worden ist und dass da böse Absicht dahinter steckt. Und vor dem Grundsatz der Gleichbehandlung ist sowas natürlich nicht okay. Und dann haben wir geklagt und das Verwaltungsgericht Ansbach hat uns Recht gegeben, sodass da beschieden worden ist, dass es nicht möglich ist, die Geschäftsordnung mittels Dringlichkeitsantrag zu ändern. Und schon gar nicht so kurzfristig, sodass wir jetzt den Fraktionsstatus aktuell haben. Zeigt auch viel, finde ich, über das Demokratieverständnis der großen Parteien im Rathaus.
Ich finde es schon ungeheuerlich.
Ja.
Also mich hat es richtig gerissen. Man muss sich vorstellen, da ist eine Partei, die erwiesenermaßen Rechtsextremisten in den eigenen Reihen duldet, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird als Verdachtsfall, wahrscheinlich bald als bestätigt rechtsextreme Partei geführt wird.
In vielen Landesverbänden ist sie bestätigt.
Ja, genau, aber dann auch als Gesamtpartei, die ganz offen gegen unsere Demokratie arbeitet. Und man kann verhindern, dass die Fraktionsstatus bekommt. Und das hat weder die SPD zum Handeln,
noch die Grünen.
Gebracht. Noch die Grünen, was ich noch viel krasser finde, weil die sich ja immer ganz vorne hinstellen. Und die CSU. Bei der CSU, ja gut, wenn man sich die Spitzenpolitik der CSU anschaut, dann ist da ja nicht mehr viel Abstand. Und das veranlasst die alle nicht zum Handeln. Und in dem Moment, wo wir unseren Fraktionsstatus anmelden, fühlen sie sich bemüßigt, das zu verhindern.
Genau.
Und man hat das Gefühl, im Vorbeigehen hat es noch den positiven Nebeneffekt, dass die AfD auch keinen Fraktionsstatus hat. Und das ist ja von der Brandmauer weit entfernt.
Ja, da ist überhaupt keine Brandmauer.
Wir können uns jetzt ganz arg drüber ärgern als Linke, dass wir da außen vor gelassen werden und so weiter und so fort, aber das wäre ja noch irgendwie nachvollziehbar, tatsächlich, weil wir halt nerven und weil wir halt unbequem sind. Da möchte man halt versuchen, uns klein zu halten. Aber dass man bei der AfD keinen Handlungsbedarf gesehen hat, das ist schon ziemlich ungeheuerlich.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, das ist das eigentlich Empörende an der ganzen Geschichte. Weil das zeigt, dass die sogenannten Wächter unserer Demokratie im konkreten Ernstfall eigentlich nichts tun. Ich meine, es zeigt sich auch an vielen anderen Punkten, wenn ich zum Beispiel den Bundeshaushalt anschaue und sehe, in welchen Sparten da wieder gekürzt wird bei der politischen Bildung, bei vielen anderen Themen, die eigentlich wichtig wären, um Demokratie zu erhalten, bei der Bildung generell, ja, beim sozialen Zusammenhalt sowieso, also Thema Kindergrundsicherung, Thema würdevolle Absicherung im Falle der Arbeitslosigkeit, Hartz IV bzw. das Bürgergeld ist das ja explizit nicht, dann sehe ich da ganz große Defizite grundsätzlich, aber ja, in so kleinen Sachen zeigt sich es eben auch immer wieder.
Also für mich ist da ja auch so ein bezeichnendes Beispiel, was das Demokratieverständnis der Stadtspitze oder der Parteispitzen im Rathaus angeht, der Umgang mit den Bürgerbegehren, die ja doch in Nürnberg, seitdem wir unser erstes Bürgerbegehren gemacht haben zum 365-Euro-Ticket, doch sehr, sehr rege dann genutzt wurden als Beteiligungselement, als demokratisches der Bürgerinnen und Bürger. Da gab es dann den Ratentscheid, es gab den Klimaentscheid, es gab dann noch unser erstes Bürgerbegehren und unser zweites Bürgerbegehren. Und der Umgang damit war ja maximal schlecht. Im Sinne einer motivierenden, also einer Motivation der Bürgerinnen und Bürger, sich einzubringen. Beim ersten Bürgerbegehren hat man erst einen Deal gemacht mit uns, dass das kommt, und uns die Zusage gegeben, und dann hat man es hinten raus sich einfach nicht dran gehalten.
Genau.
Das heißt ja auch an das Versprechen gegenüber all den Menschen, die dafür sich engagiert haben, nicht als Partei, sondern als Bürgerinnen und Bürger, hat man betrogen um die Forderung, die sie gestellt haben. Dann hat man den Ratentscheid in der Verhandlung mit den Initiatorinnen und Initiatoren in den Kompromiss überführt, der dann vom Stadtrat beschlossen wurde. Schleifen lassen. Dann hat man den Klimaentscheid, mit dem hatten wir, vorher war ja jetzt tatsächlich dann noch unser zweites Bürgerbegehren zum 365-Euro-Ticket und Sozialticket, bei dem man dann auf einmal bei gleicher Forderungslage behauptet, das sei rechtlich nicht zulässig, in besserem Wissen.
Ja.
Dass das nur ein Herauszögern ist. Wir mussten dann ja klagen, und dann war den anderen ja ganz arg wichtig, dass wir die Klage zurückziehen.
Genau, weil total klar war, dass wir Erfolg haben würden.
Genau, die Chance war nicht schlecht.
Und so gab es dann doch wieder einen Deal.
Genau, und dann gab es den Klimaentscheid, den man dann auch mit einem Kompromiss mit den Initiatoren und Initiatoren gelöst hat, bei dem jetzt wieder die Initiatoren und Initiatoren sagen müssen, das, was wir vereinbart haben, findet so in der Umsetzung nicht statt.
Ja, da ist einfach kein Interesse
und das
da, diese Forderungen umzusetzen.
Also das treibt ja die Menschen dann in die "Ich beteilige mich nicht mehr" Haltung oder dann sogar in die Arme der Rechten. Also da nimmt ja jedes
Zumindest
Mal
Politik
die Demokratie.
Verdrossenheit.
Ja.
Ja.
So, und das ist, findet das in der Zeit, wo das Bestreben der Parteien sein sollte, die Menschen zur Demokratie zu motivieren, halte ich das für hochgefährlich.
Ja. Ja, man sieht es ja auch an vielen, vielen Entwicklungen in der Gesellschaft aktuell, dass wir da ein großes Problem haben und auch ein Informationsdefizit und ein Beteiligungsdefizit. Und ja, das treibt immer wildere Blüten. Also man muss sich nur mal die Lage in den USA angucken, wohin uns der Weg wahrscheinlich führt, wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen. Also nicht wir Linke, wir arbeiten ja dezidiert gegen diese Tendenzen. Ja, alle anderen lassen sich von der AfD vor sich hertreiben und übernehmen deren Forderungen, aber gebracht hat es bisher nur der AfD was.
Ja, und auch deren Art, Politik zu machen. Also ein Söder in Kleinversion macht ja auch die ähnliche populistische Politik wie ein Trump. Merz im Übrigen auch. Also Faktenchecks überlebt er ja nicht.
Nee, das nicht. Also er überlebt sie schon.
Er überlebt sie schon, ganz offensichtlich.
Weil es ihm einfach wurscht ist.
Aber er übersteht sie nicht.
Ja.
Das ist ja absurd. Und
nennt sich postfaktische Politik irgendwie, ja.
Richtig, ah ja, genau, postfaktische Politik. Da werden wir uns vielleicht noch öfter hören müssen. Wir sind jetzt Fraktion.
Ja.
Und wir werden es aber voraussichtlich nicht lang bleiben, weil...
Morgen gibt es einen neuen Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung. Diesmal ordentlich eingebracht, also nicht als Dringlichkeitsantrag. Und Ja, damit will man uns den Fraktionsstatus wieder abspenstig machen. Ich sag's mal so. Wir werden natürlich wieder dagegen vorgehen, dagegen klagen, aber selbst wenn sie uns den Fraktionsstatus wegnehmen, wir sind immer und werden auch immer die Partei bleiben im Nürnberger Stadtrat, die diesen, in Anführungszeichen, Mächtigen oder Pseudomächtigen, ja, der Stachel im Hintern sind. Und wir werden stören und wir werden weiterhin versuchen, soziale Themen auf die Agenda zu setzen. Das machen wir ja auch sehr erfolgreich und wir werden sie vor uns hertreiben, wenn es darum geht, diese sozialen Themen auch durchzusetzen. So wie beim Sozialticket, so wie beim Kampf der KNSG. Da machen wir weiter und da lassen wir nicht locker.
Richtig. Und Ziel ist ja nicht, dass wir stören. Ziel ist ja, dass wir uns konstruktiv einbringen. Das Komische ist, dass die sich dabei gestört fühlen.
Ja, so ist es. Genau. Das ist sehr schön umrissen.
Unterscheidet uns im Übrigen sehr von der AfD.
Ja, die stören ja nicht mal. Die sitzen einfach nur drin und machen gar nichts im Nürnberger Stadtrat. Anderswo stören die natürlich, aber bei uns ist ja nicht mal was zu hören von denen.
Wir tragen das also mit Fassung.
Ja, natürlich.
Genau. Dann sind wir haben jetzt entweder Thema Menschenrechte oder vorgezogene Neuwahlen. Ich würde fast vorgezogene Neuwahlen nochmal ansprechen, weil das so sehr anknüpft an das, was wir gerade schon sozusagen als Zeitthema jetzt aufgemacht haben, das Demokratieverständnis.
Ja.
Und so, wie hast du die letzten Wochen erlebt in der Diskussion? Was ist dir da für ein Gefühl geblieben oder was waren deine Gedanken dazu?
Also ich fand es richtig wild. Wenn man sieht, womit die sogenannte Ampelregierung angetreten ist, als Fortschrittsampel haben sie sich ja selber bezeichnet und wollten da tolle Politik auf den Weg bringen. Und letztlich das, was dabei rausgekommen ist, ist echt mager. Also die Kindergrundsicherung war ja zum Beispiel ein ganz, ganz großes Thema, bei dem anfangs sogar die FDP gesagt hat, ja, da machen wir mit. Und gleiche Startchancen oder gute Startchancen für alle sind wichtig. Und am Ende ist faktisch nichts dabei rausgekommen. Und die Zahl der Kinder, die in Armut aufwachsen müssen, weil die Eltern eben arm sind, die steigt beständig. Gleichzeitig steigt die Zahl der Milliardäre. Und das ist doch eine vollkommen absurde Situation. Weil wenn ich sehe, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht, gleichzeitig dadurch natürlich auch die Politikverdrossenheit immer weiter zunimmt, weil ein großer Teil der Menschen sich von der Politik, von der Klientelpolitik für Reiche, die die Ampel ja faktisch praktiziert hat, nicht mehr mitgenommen fühlt, dann muss man da einfach statieren, da läuft was falsch. Da läuft was komplett falsch. Und deswegen ist es nur folgerichtig zu sagen, es braucht eine starke Linke in diesem Land, die genau diese Themen anspricht, die genau den Finger in die Wunde legt, dort, wo so viel falsch läuft. Ich sehe eine Bundesregierung, die investiert in Waffen, in Aufrüstung, statt ja, große Initiativen der Diplomatie zu starten. Wenn ich sehe, dass eine Bundesregierung ja die Klimaziele völlig außen vor lässt, im Gegenteil ja Lützerath abgebaggert hat, neue Braunkohlereviere fördert und fordert und dann gleichzeitig eben auch bei der Armutsbekämpfung, bei dem Thema Wohnen, da hat ja richtigerweise schon der Seehofer, als er damals Bauminister war, ich glaube, das war 2018, richtig gesagt, das ist eines der großen Probleme unserer Zeit, das Thema Wohnen. Und die Bundesregierung schafft es nicht, ihre selbst gesteckten Ziele im sozialen Wohnungsbau und in allen anderen Themen, die ich jetzt da angesprochen habe, tatsächlich zu erfüllen. Dann kann man einfach nur sagen, so darf es nicht weitergehen. Und natürlich kommen wir auch mit einer AfD, die ja völlig postfaktische Politik macht, indem sie Klimawandel leugnet, indem sie Migrantinnen und Migranten als das Problem bezeichnet. Die sind es ja nicht. Faktisch braucht ja Deutschland Zuwanderung, um überhaupt die in Rente gehenden Arbeitskräfte zu ersetzen. Wir sehen es in den Krankenhäusern. Und also ich kann immer nur wieder den Kopf schütteln und bin wirklich entsetzt davon, wie andere Parteien Politik betreiben. Und wie sehr sich die sogenannten Parteien der Mitte oder teils sogar sich als progressiv bezeichnete bezeichnende Parteien mit auf diesen Zug der AfD aufspringen und einfach deren Forderungen erfüllen. Also ich habe letztens mal gelesen, die Ampelregierung war die reaktionärste der letzten Jahrzehnte und hat die reaktionärsten Forderungen umgesetzt. Und wenn man sich das anschaut, dann stimmt das ja. Also zum Beispiel okay. Im Punkt Migration mit dem GEAS-Abkommen, dass man zwar mit Bauchschmerzen irgendwie beschlossen hat, aber man hat es beschlossen. Und jetzt ist es ja so, dass dieses GEAS-Abkommen, bei dem Geflüchtete an den Außengrenzen in Europa in Zentren eingesperrt werden, auch Familien, auch Kinder, in Deutschland noch mal schlimmer gefasst wird. Also da wurden jetzt vor einer Woche noch mal striktere Regeln in Deutschland erlassen. Dann kann ich nur den Kopf schütteln und dann mache ich mir wirklich, wirklich große Sorgen vor der Zukunft.
Bezahlkarte ist auch so ein Thema. Oder Scholz mit seinem Leitspruch, wir müssen endlich im großen Stile abschieben. Genau. Ganz abscheulich. Side-Fact, so viel wurde dann gar nicht abgeschoben.
Genau.
Weil einfach menschenrechtliche Hinderungsgründe dagegen sprechen und BSW
Wobei
hat sich bemüßigt gefühlt.
Die
sind raufgegangen, aber so viel, wie man dem rechten Rand versprochen hat, dass man abschiebt, hat man dann Gott sei Dank nicht geschafft, weil das einfach schlicht nicht möglich ist, aus guten Gründen. Und BSW hat sich dann bemüßigt gefühlt, auch noch die Bundesregierung dafür zu kritisieren, dass sie nicht ordentlich abschiebt, was irgendwie auch schon wieder irgendwie.
Ja, dass das jetzt kein linker Wahlverein wird, das war ja irgendwie schon klar.
Genau, also man erlebt da irgendwie absurde Idee. Also
ist halt
aus meiner Sicht ist die ja überholt.
Es ist ja einfach noch eine konservative und vor allem prokapitalistische Partei.
Ja.
Und wenn ich mir ansehe, wohin uns der Kapitalismus gebracht hat, sprich Klimakrise, die ja wirklich das Leben von allen Menschen weltweit bedroht und dann auch noch die weiteren Krisen, die damit einhergehen, Pandemien, ja, die Reichtums- oder Armutsschere, die auseinandergeht und all diese Themen auf der Agenda habe und eben nichts geschieht, was in eine richtige Richtung führt und der Kapitalismus bzw. das Profitstreben einiger weniger, von dem eben nur diese einigen wenigen profitieren und ganz, ganz viele weltweit, hierzulande, aber auch in allen Ländern und vor allem auch in den Ländern des globalen Südens drunter leiden, dann braucht es dringend eine Kraft, die sagt, also dieses System des Kapitalismus, der Ausbeutung, die bringt uns nicht weiter.
Wie hast du die Rolle von der CSU, CDU, in dem Ende der Ampel lebt? Also auch jetzt dann, nachdem klar war, dass Neuwahlen sind und so?
Naja, die wollten halt noch viel schneller Neuwahlen. Jetzt müssen alle Menschen, vor allem die Christlichen, sich immer darauf einstellen, Weihnachten wird nicht mehr so geil wie früher, zumindest alle 4 Jahre, weil da schon immer Wahlkampf läuft. Also, liebe Union, die ihr euch christlich nennt, da habt ihr den ganzen Christinnen und Christen im Land ein großes Ei gelegt.
Ja, wir tun da vor allem die Menschen leid, die ja diese Wahl ermöglichen müssen.
Ja,
also
die haben jetzt
angefangen
keine tollen
von den ehrenamtlichen Menschen, die sozusagen auch Menschen, die wählbar sind, zur Verfügung stellen, sind ja zum Beispiel wir. Ich finde ja immer, dass eine Demokratie stattfindet, setzt ja immer voraus, dass auch Menschen überhaupt auf dem Wahlzettel stehen, die zu wählen sind. Und das heißt, die Menschen, die sich auch finden sie mal politisch nicht mit allen einverstanden. Aber zumindest die demokratischen Parteien muss man doch allen Menschen anrechnen, dass sie ihren Beitrag zu einer demokratischen Gesellschaft leisten. Und jetzt machen die das noch freiwillig, die könnten es auch lassen.
Ja, natürlich.
Zum Schaden der Gesellschaft, aber die könnten es lassen. Jetzt gibt es die ganzen Menschen in der Bundesdruckerei, die Menschen, die Wahlbenachrichtigungen organisieren müssen, die Wahllokale vorbereiten müssen, die Auszählungen, die Menschen rekrutieren müssen, die dann am Ende in den Wahllokalen auch sozusagen die ganze Wahl durchführen müssen
und
so weiter und so fort.
Und
die ganzen Beamten, die auch die Listenaufstellungen und Kandidatinnenaufstellungen prüfen müssen und so weiter und so fort. Es sind jetzt ganz viele Menschen, die im Staatsdienst ja meistens arbeiten, die jetzt dann eine stressige Zeit haben.
Ja, da kann ich nur sagen, danke.
Diesmal besonders, man merkt, glaube ich, den Merzens und Söders und so an, dass sie es nicht machen müssen.
Nö, natürlich nicht. Frohe ja. Weihnachten, liebe CSU, kann ich da nur sagen.
Ja. Oder also, und das, also das hat mich schon gescheit geärgert, dass das halt irgendwie wieder so eine harte Ignoranz gegenüber den Menschen ist, die am Ende, die es am Ende organisieren müssen. Mhm. Und ein Aspekt, der fällt mir jetzt gerade ein, den ich ja auch so absurd fand, weil ja dann die Diskussion darum ging, dass das, also wie viel Verantwortung bedeutet es, die Neuwahlen rauszuzögern? Oder was ist es verantwortlicher, jetzt möglichst schnell Neuwahlen durchzuführen? So. Und dann hatte, kann ich mich erinnern, dass Scholz gesagt hatte, er geht jetzt auf die CSU-CDU-Fraktion zu und möchte mit ihnen noch über bestimmte dringende Fragen abstimmen, wie man die noch lösen kann, abseits der Ampelregierung.
Ja.
So. Also auch der Opposition eine Chance gegeben, sich in die Gesetzfindung auch wirkungsvoll einzubringen und nicht durch eine Mehrheit dann am Ende abgeschmettert zu werden. Und das hat Scholz sicherlich auch aus Eigeninteresse gemacht und so weiter und so fort. Aber jetzt mal vorausgesetzt die Prämisse, man müsste noch Dinge dringend entscheiden und das Land wäre nicht handlungsfähig. Die Regierung, ein Verständnis war ja von den Grünen vermutlich auch gegeben, geht auf die größte Opposition zu.
Ja.
Das hätte eine breite Mehrheit im Bundestag ergeben für Gesetzgebungen, die dann halt in der Dreierkonstellation ausgehandelt werden.
Genau.
So, und dann sagt am Tag später oder was weiß ich was, der Merz, ja, er ist jetzt nicht hier der Steigbügelhalter für die Grünen und die SPD-Regierung, dass die noch länger im Amt bleiben können und kritisiert dann gleichzeitig, es sei unverantwortlich, jetzt die Wahlen hinauszuzögern, weil ja so lange nichts passieren kann. Das heißt, ich schaff die Problemsituation selbst als Union, die ich dann den anderen vorwerfe, dass sie sie lösen sollen. Und das ist ja ein bekanntes Phänomen der Union.
Ja, ja.
Also blicke nur auf die letzten 16 Jahre vor der Ampelregierung zurück. Mhm. Brücken stürzen jetzt ein und die CDU, CSU kritisiert, dass das Land marode sei. Verkehrsminister hat die CSU gestellt, 16 ja. Jahre lang. Also ich finde das ein absurdes Schauspiel, was da betrieben wird, was auch irgendwie, wo man auch sagen muss, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass die es ehrlich meinen.
FDP aber es ist ja auch. Symptomatisch für unsere Politik, dass da so ein Schauspiel abgezogen wird. Und ich glaube, manchmal unterschätzen die Politikerinnen und Politiker die Menschen im Land, weil die natürlich durchblicken, was da so abläuft und welches Spiel da gespielt wird und dass sich da die Aussagen selbst widersprechen. Und dann wundert man sich über ein Schwinden der Demokratie und ja, die schon angesprochene Politikverdrossenheit.
Ja, umso schöner finde ich die Entwicklungen bei uns in der Partei, dass wir gerade schaffen, an einem Strang zu ziehen, dass wir gesagt haben, wir verstehen die aus den Fehlern der Vergangenheit, die wir ja durchaus auch gemacht haben, dass wir einen Kulturwandel in der Partei brauchen und dass der auch ernsthaft betrieben wird.
Genau.
Indem er sagt, wir erklären nicht mehr die Welt, wir hören zu. Das finde ich, also oh, Gott sei Dank, danke. Das, glaube ich, ist auch ein Gegenpol auf der Ebene gegenüber den anderen Parteien. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass das gesehen wurde, dass unsere neuen Parteivorsitzenden tatsächlich sagen, sie verzichten auf das hohe Gehalt beziehungsweise auf Teile davon und sagen, sie nehmen sich nur das, was auch eine durchschnittliche Facharbeitskraft, ich meine, da geht es um 2.800 Euro oder so im Monat netto, die man dann am Ende zur Verfügung hat, für eine Arbeit, die ja wirklich Hochleistung erfordert.
Ja, ist ein Knochenjob.
Aber die natürlich auch mit einer entsprechenden Portion Leidenschaft und so auch nicht nur fürs Geld gemacht wird, sondern auch, weil man das machen möchte und sagt, ich abgehobene Gehälter führen zu abgehobener Politik. Und wenn man sich manche anschaut, dann kann man der, glaube ich, nur sagen, ja, ganz offensichtlich, wir sehen das. Also Thema Neuwahlen, Machtkämpfe und so weiter und so fort. Und ich finde das auch auf einer ganz anderen Ebene eine schöne Entwicklung, dass wir haben ja eh nie Spenden von Lobbyverbänden und so angenommen oder von Unternehmen, dass wir das auch jetzt noch ergänzen um eine Komponente, die sagt, wir wollen uns nicht aus der Gesellschaft rausbewegen als Politikmachende und damit auch an den Menschen dranbleiben und an den Nöten. Wenn man die selber nachempfindet, kann man das, glaube ich, besser machen. Das sichert so ein bisschen ab.
Genau.
Dass wir zeigen, man kann auch anders Politik machen. Nicht nur andere Politik, sondern auch anders machen. Ja. Und ich glaube, dass es da eine Verbindung gibt. Wenn wir jetzt die ganzen Sachen anschauen, die wir jetzt gerade diskutiert haben, dann ist ja ganz offensichtlich, dass es da eine Verbindung gibt zwischen der Art, wie man es macht und was man macht am Ende.
Ja, ich finde auch, dass da die Linke sehr schön raussticht aus dem sonstigen politischen Einerlei.
Ja.
So, das Thema Neuwahlen.
Ja, wir sind jetzt schon, also wir sind lang heute, gell?
Ja.
Also, ja, schön. Also ich habe mir nämlich gedacht, wir hatten jetzt in dem ganzen Trubel der letzten Wochen so wenig Gelegenheit, mal in Ruhe zu reden.
Verquatschen wir uns hier.
Und jetzt können wir uns hier verquatschen. Ich find's gerade cool. Genau, aber wir müssen trotzdem noch über Stadt der Menschenrechte und das Thema Migration reden. Da hattest du was vorbereitet, wo ich jetzt gerade im Moment ziemlich blank bin, weil da hast du mich überrascht mit dem Thema.
Wieder ein Dauerbrenner, ne?
Auch da schließen wir wieder an und dann reden wir danach noch über den Haushalt, oder?
Mhm.
Genau. Ja, schieß mal los. Was hast du mitgebracht in Bezug auf das Thema Stadt der Menschenrechte oder Menschenrechte?
Ja, ich glaube, zum Thema Migration grundsätzlich muss man die Narrative oder die Erzählung wieder in Richtung Realität biegen.
Ja.
Bedeutet, dass man anerkennt, dass die Menschen, die hierher kommen, arbeiten wollen und das vielfach auch tun, wenn es ihnen erlaubt wird. Also die allermeisten möchten arbeiten und arbeiten dann auch. Und ich hatte jetzt eben einen Fall von einem jungen Mann aus dem Iran. Es kam noch hinzu, dass der homosexuell ist. Da hat die Stadt Nürnberg ihm die Duldung entzogen und wollte ihn abschieben, was ja bei dem Status homosexuell im Iran im Zweifel ein Todesurteil ist. Also auf jeden Fall mit großer Vorsicht zu genießen. Es war so, der war hier beschäftigt in Vollzeit, unbefristet, auch schon aus der Probezeit raus, hat brav seine Steuern gezahlt und hier halt gelebt und sich in Vereinen eingebracht hier in der Stadt. Und
wie lang schon?
Der ist seit 2018 in Deutschland gewesen, hatte auch die Voraussetzungen im Spracherwerb und in den verschiedensten Punkten schon erfüllt nach dem neuen Gesetz und hatte dadurch eben auch dann einen Daueraufenthalt beantragt. Und man hat ihn dann in die Ausländerbehörde der Stadt Nürnberg geholt unter dem Vorwand, dass da was vorangeht in seinem Antrag auf einen Daueraufenthalt nach Paragraf 25b. Und dann hat er eben noch seinen Pass beigebracht und der wurde ihm dann entzogen und man hat ihm dann die Ausreisebescheinigung in die Hand gedrückt, sprich den Befehl auszureisen bis zu dem und dem Tag.
Aber die hatten doch gesagt, dass seine Einbürgerung vorangeht. Was hat der denn widersprochen?
Das wurde etwas fingiert, würde ich sagen, diese Tatsache, dass da was vorangeht. Und ja, vielleicht haben sie einfach gedacht, das ist jemand, der lässt sich leicht abschieben und ja, wehrt sich vielleicht nicht. Keine Ahnung, was sich die Menschen in der Behörde
dabei... Aber warum wollte man ihn denn abschieben? Er spricht unsere Sprache, arbeitet, kommt selbst zurecht. Heimatland würde er verfolgt aufgrund seiner Homosexualität.
Ja.
Was
die
spricht
wurde
dafür,
angezweifelt vom Gericht, weil der Ex-Partner zurück zu seiner damaligen Frau gegangen ist, was ja aber natürlich nicht bedeutet.
Das sagt ja was über den Ex-Partner, nicht über ihn.
Ja, es sagt nicht mal aus, dass der Ex-Partner nicht homosexuell ist. Abgesehen davon.
Kann ja, genau, es gibt ja da viele Facetten.
Genau, es gibt da vor allem auch verschiedene Druckmittel, gerade vielleicht auch im Iran, wenn man aus dem Iran kommt und das dann familiäre Auswirkungen hat. Aber das wissen wir alles nicht. Das sind Spekulationen. Auf jeden Fall wurde aufgrund dessen von unserem Fall die Homosexualität dadurch angezweifelt. Und wobei das natürlich auch, also es ist an sich schon perfide, sowas anzuzweifeln, aber es gab überhaupt gar keinen Grund, ihn abzuschieben.
Aber er hat die Duldung beantragt?
Er hatte eine Duldung.
Oder die deutsche Staatsbürgerschaft?
Nee, einen Daueraufenthalt.
Okay.
Nach Paragraf 25b hat er einen Aufenthaltstitel beantragt, weil er bis dahin nur geduldet war. Und dann stand in dem Schreiben der Behörde Nürnberg auch noch drin, dass die Voraussetzungen für Paragraf 25b 8 Jahre Aufenthalt seien. Ich habe das schwarz auf weiß gesehen, aber das stimmt auch einfach überhaupt nicht. Also in der neuen Gesetzeslage wurde die Zeit verkürzt und diese Zeit hatte er vollumfänglich erfüllt. Also er hat wirklich alle Voraussetzungen erfüllt und man wollte ihn trotzdem abschieben. Und dass sich die Stadt Nürnberg gerade in so einem Fall dann immer noch Stadt der Menschenrechte nennt. Also ich finde es einfach nur noch krass und unglaublich. Und der nächste Hammer kam dann gleich darauf. Man hat dann den Fall ganz schnell an die ZAB, an die Zentrale Ausländerbehörde Mittelfranken abgegeben und hat dann gesagt, ja, da haben wir ja gar nichts mehr damit zu tun. Können wir überhaupt nichts entscheiden, können wir nichts machen. Ich habe dann nochmal mit der Ausländerbehörde telefoniert. Da wurde mir dann bestätigt, aber nur rein fiktiv, in einem fiktiven Fall, wenn die Behörde etwas Falsches ausstellt oder was Fehlerhaftes, dann kann es natürlich wieder zurückgerufen werden und ein Bescheid ist damit eventuell ungültig. Darauf ist man dann aber auf meine Nachfrage hin in diesem konkreten Fall gar nicht eingegangen und hat das einfach alles von sich gewiesen. Wir haben dann auch noch mal dem Oberbürgermeister geschrieben. Die Antwort da war total abstrus und völlig ablenkend von der eigentlichen Sache, also eigentlich gar keine gescheite Antwort. Auf das Thema Stadt der Menschenrechte ist er gar nicht eingegangen. Also ich finde es einfach nur noch skandalös. Allerdings gibt es trotzdem eine schöne Wendung in dem Fall. Der Fall ist an die sogenannte Bayerische Härtefallkommission gegangen, wird dort nun bearbeitet und hat größte Aussichten auf Erfolg, dass dort eben ja, man zu dem Entschluss kommt, dass er dauerhaft bleiben kann. Aber da sieht man mal wieder, die Nürnberger Behörde ist besonders hart drauf und ja.
Stichwort, wir haben eine Podcast-Folge, die den Titel hat, der Fisch stinkt vom Kopf her.
Ja, ist wohl immer noch so.
die behandelt genau diese Frage. Damals ging es um Mimi T.
Genau.
Und wir haben da frecherweise behauptet, dass die Nürnberger Ausländerbehörde deswegen auch so streng ist, weil das von der obersten Spitze
genau
auch so gewollt ist.
Der Stadtrechtsdirektor Olaf Kuch.
Richtig.
Trifft da manchmal sehr harte Entscheidungen. Ich wurde übrigens auch im Schreiben des Bürgermeisters auf meine Nachfrage zu diesem konkreten Fall an den Herrn Kuch verwiesen. Wenn ich doch weitere Nachfragen habe, bitte dorthin. Aber ja, da weiß man ja schon, was wahrscheinlich rauskommt. Dementsprechend habe ich mir die Anfrage gespart und wir gehen jetzt eben über die Härtefallkommission mit großen Aussichten auf Erfolg.
Ja.
Und da sieht man mal wieder den Unterschied, wenn die Stadt Nürnberg entscheidet und wenn andere entscheiden, dann ist da manchmal eine ganz große Diskrepanz. Und in einer Stadt der Menschenrechte oder die sich Stadt der Menschenrechte nennt, sollte gerade in solchen Fragen eigentlich zu anderen Behörden keine Diskrepanz herrschen. Aber ja, wir haben es ja schon mal gesagt, der Fisch stinkt vom Kopf.
Absurd, wir machen den Zebrastreifen vorne beim K4 in Regenbogenfarben und dann macht die Ausländerbehörde solche Sachen, dass sie dann Menschen irgendwie abspricht, welche sexuelle Orientierung sie haben.
Das ist doch alles Nürnberg nachgegangen und es hat auch in dieser Entscheidung kein Gewicht gehabt, okay, weil da ging es um andere Punkte, die er erfüllen musste. Aber natürlich
Wer hat denn diese Abschiebung überhaupt eingeleitet?
Ja, die Stadt Nürnberg.
Ja.
Über diesen Ausreisebescheid, den sie da ausgestellt hat und den Entzug der Duldung und des Passes.
Ja, aber auch da hat man ja schon gesagt, die sexuelle Orientierung spielt keine Rolle.
Ja, und
das hat ja dann erst das Gericht gesagt, dass man das nicht...
Das
war schon vorher, okay. Komplizierter Fall auf jeden Fall.
Ja, aber natürlich kann ich als Behörde auch nochmal genau drauf schauen und mir überlegen, schiebe ich jetzt jemand, der homosexuell ist, in den Iran ab? Und gerade finde ich, in einer sogenannten Stadt der Menschenrechte sollte ich mir da große Gedanken drüber machen, ob ich das tue oder nicht tue.
Es würde ja noch nicht einmal eine Rolle spielen, ob wir dem Menschen glauben, dass er homosexuell ist. Es würde ja schon reichen, wenn die Menschen im Iran beziehungsweise die Behörden im Iran annehmen könnten, dass er homosexuell sei.
Ja.
Und dass das dort nicht rechtsstaatlich zugeht, ist ja vollkommen klar.
Genau, also, Homosexuelle teilweise gehängt. Das muss man ganz klar
also
sagen.
Genau, also die Menschen in die Gefahr zu begeben, ist ja schon irgendwie, finde ich, also kalt, finde ich, kalt ist es.
Ja, das ist eine kaltherzige Politik und für eine Partei, die das christlich im Namen trägt, ist das in allerhöchstem Maße wahnsinnig unchristlich. Aber ja, da haben wir sie halt mal wieder, unsere wahnsinnig unchristliche CSU, ne?
Ja, das wissen wir ja schon länger, dass das mit dem Christentum,
genau, aber vieles vielleicht ist sollten wir sie demnächst USU, unchristliche
Ah, das S kann man auch
oder
rausnehmen.
Oder unsoziale Union.
Ja, irgendwie. Söders bunte Populismustruppe.
Ja.
Mit rechtem Einschlag.
Ja, total. Also gruselig, was da passiert.
Okay, haben wir genug über die anderen geredet.
Ja.
Das ist auf jeden Fall, also nach wie vor ist das immer noch Thema und es geht nichts voran, gell?
Nein, geht nichts voran. Wird eigentlich eher immer schlimmer, aber gut, nächstes Thema.
Das ist ja auch die gesellschaftliche Strömung, in der, oder beziehungsweise ja Stimmung, die immer weiter nach rechts rückt und auch immer weniger Empfinden für die Schicksale der Menschen hat, die man dann aus dem Land haben will, ja, aus irgendwelchen
davon,
Gründen, als ob die irgendwelchen Anteil daran hätten, dass wir Probleme im Land haben.
Ja, abgesehen also davon, der hat ja auch wirklich Vollzeit gearbeitet, hat hier seine Steuern gezahlt, war ein wertvoller Teil der Gesellschaft, ohne dass ich jetzt eine Nützlichkeitsdebatte aufmachen möchte. Also Menschenrechte gelten natürlich auch für alle, nicht nur für die, die gut arbeiten können. Aber ja, in dem Fall widersprechen sie sich ja teilweise selbst, weil...
Ja, es scheint dann wohl am Ende nur die Herkunft gewesen zu sein.
Genau, genau.
Die ein Problem war für Menschen, die ein
ja,
Problem
und die
mit Menschen aus fremden Ländern ganz
offensichtlich
haben.
Ja, offenbar auch nicht so das Lieblingssymbol der Unionspartei. Ist aber natürlich auch tragisch, dass von den anderen Parteien, die auch angeschrieben worden sind zu dem Fall, sich niemand eingesetzt hat. Also weder SPD noch Grüne waren da aktiv und haben dazugeholfen. Und ich bin jetzt froh, dass wir diesen Fall in der Härtefallkommission haben.
Komisch.
Also nicht die Nürnberger Härtefallkommission, nur nochmal zum Verständnis, sondern die an den Bayerischen Landtag angegliedert ist.
Okay, wir berichten dann, du berichtest dann, wenn wir Neues wissen.
Ja.
Wir drücken die Daumen. Dann haben wir noch das Thema Haushalt.
Ach, der Haushalt, genau.
Ja, der gute alte Haushalt. Da bildet sich wieder alles ab, was an Umverteilung, sozialen Ideen vorherrscht in den verschiedenen Parteien. Erzähl doch mal, wie ist da die Situation? Mit was können wir rechnen bei den Haushaltsberatungen?
Also natürlich mit faktischen Einsparungen im sozialen Bereich. Die Organisationen, die da arbeiten, da ist es ja auch so, die haben Tarifsteigerungen, da verteuert sich die Miete oder die Energiekosten und das muss natürlich auch alles irgendwo getragen werden. Wir haben jetzt mit verschiedenen Organisationen geredet. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter dort zahlen sich seit Jahren teilweise falsche Entgeltgruppen, also niedrigere als die sie eigentlich verdienen würden, um die Arbeit weitermachen zu können. Zeigt wieder, da steckt viel Herzblut drin, aber die Stadt ist eben seit Jahren nicht bereit, das auch entsprechend zu belohnen. Das heißt, wenn die mehr Geld fordern und Anträge stellen, sodass sie dann endlich auch mal auskömmlich bezahlt werden könnten, beziehungsweise auch soziale Härten oder überhaupt eine Weiterarbeit sichergestellt werden kann, da wird dann an der Sparschraube gedreht und da ist man nicht bereit, die im Vergleich zum restlichen städtischen Haushalt geringen Mittel zu bewilligen.
Über was für Summen reden wir denn?
Also teilweise bei diesen Organisationen sind es Summen im niedrigen vierstelligen Bereich, können aber auch mal im fünf- oder sechsstelligen Bereich tatsächlich sein. Aber wenn ich sehe, wie viele Millionen, teils Milliarden zum Beispiel für eine Sanierung des Opernhauses ausgegeben wird, für das, ich kann schon einfach, es macht mich ganz fertig, das überhaupt noch zu erwähnen, das Projekt Frankenschnellweg, was eigentlich schon längst begraben werden sollte, wenn ich sehe, dass da so viel Geld fließen wird und man dann sagt, denen geben wir nicht mal ihre 20.000, die sie beantragen oder vielleicht ihre 100.000 oder vielleicht auch nur ihre 2.000 mehr, die sie beantragen, um ihre Arbeit aufrechtzuerhalten, dann liegt da was ganz im Argen.
Also da werden jetzt wahrscheinlich, ich werfe das ein, weil dann die widersprechen wollen, sagen, dann seien ja unterschiedliche Haushalte, also das eine sind Investitionen, das andere sind laufende Kosten, also die freiwilligen Ausgaben für die Vereine und so sind ein anderer Block als die Investitionen in solche besagten Projekte, aber die Investitionen in diese besagten Projekte schlagen sich ja auch immer in Zinszahlungen aus dem laufenden Cashflow nieder.
Ja,
das heißt, auch ein Frankenschnellweg ist zwar ein Investitions- Sache, ja. Aber schlägt sich dann in den Zinszahlungen jährlich in Millionenhöhe wiederum nieder und es fehlt dann.
Ja, auch in um den laufenden Kosten.
In den laufenden Kosten fehlt es dann für Stellen und für genau diese Sachen, die Organisationen brauchen. Nur als Einwurf, weil sonst wird immer gesagt, das sind ja unterschiedliche Posten. Das ist ja, kann man ja gar nicht vergleichen, aber die haben miteinander zu tun.
Dass man das nicht vergleichen kann, weil Geld ist halt nur einmal da. Das kann man nur einmal für eine Sache ausgeben und natürlich kann man das von einem Haushalt in den anderen transferieren und für unterschiedliche Zwecke nutzen. Und
ich würde die Diskussion ganz gerne
so eine formalistische Diskussion, das gehört aber dahin, dieses Geld, und jenes gehört dorthin, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und wenn ich mir dann anschaue, wer alles von den Einsparungen betroffen ist, das ist zum Beispiel das Frauenhaus, und mir die Zahlen ansehe aktuell, im Moment ist es so, wir haben ja in Vergangenheit immer darüber gesprochen, dass jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Ex-Partner oder von ihrem Partner umgebracht wird. Aktuell sind wir bei fast jedem Tag, also ungefähr jeden zweiten Tag etwas mehr, dass ein solcher Femizid gelingt. Und diese Entwicklung, also auch die Gewalt an Frauen, da kam jetzt erst diese Woche in den Nachrichten wieder was dazu, die nimmt grundsätzlich zu. Also Gewaltopfer werden immer mehr und dann spart man am Frauenhaus und an allen weiteren Organisationen, die sich präventiv auch mit diesem Thema befassen. Oder wir sparen an der Obdachlosenhilfe. Man muss nur einmal durch die Innenstadt gehen.
Nochmal zurück zum ersten Thema. Gleich. Ich würde es konkret machen, dass vielleicht die Leute auch sich eine Vorstellung machen können, über was für Summen wir da reden, für was die brauchen. Ich finde die Details manchmal ganz interessant. Wir können jetzt allgemein darüber reden. Mir fällt zum Beispiel Aura ein. Aura macht ja diese Selbstverteidigung für Frauen unter anderem, für die sie jetzt zum Beispiel bei der Stadt Gelder beantragt haben, um eine Stelle für eine Person, die diese Kurse anbietet für Frauen, dass sie die beschäftigen können. Und ich meine, es ging da um 68.000 Euro, die beantragt haben. Mhm. Und die Stadt hat dann gesagt, naja, ganz so viel gibt's nicht. Und irgendwas mit höchstens 38 oder irgendwas um die 30.000 Euro nur bewilligt hat. Mit dem Betrag lässt sich ja wiederum keine ganze Stelle.
Ja.
Mit ArbeitgeberInnen, Kosten und so noch zusätzlichen Sachen. Auf keinen Fall eine volle Stelle bezahlen. Das heißt, irgendwie ist es dann wieder eine Sache, wo dann vielleicht irgendjemand auf ein gerechtfertigtes Einkommen verzichten müsste, um es dann doch aufrechtzuhalten. Oder man kann es viel schlimmer erst gar nicht anbieten. Dann leiden die Menschen, die auf die Leistung angewiesen sind. Und ich bin fast erschrocken, dass auch die SPD und die Grünen den Betrag gar nicht bewilligen.
Ja.
Und das finde ich schon irgendwie absurd, weil man doch annehmen müsste, ich meine, dass die CSU jetzt keine Politik für Frauen macht, ist jetzt nichts Neues.
Ja, aber die CSU beschwert sich ja konkret immer über die sogenannten straffälligen Migrantinnen und nicht Migrantinnen, sondern Migranten.
Ja.
Die stellen ja dann nur auf die männliche Seite ab, was ja auch durch Statistiken so nicht gedeckt ist, aber sie beschweren sich drüber. Und bauen dieses Bild auf der gewalttätigen Migranten. Dann aber einen Verein nicht auskömmlich zu finanzieren, der Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen anbietet, das ist völlig absurd. Also es passt eigentlich dann auch wieder nicht in das Weltbild der CSU, weil eigentlich müssten die doch dann sagen, klasse, toll.
Auch da wieder nicht, ja. Also ich meine, viel besser wäre, wenn wir flächendeckend Kurse für Männer anbieten würden, damit die mal ihren Scheiß in den Griff kriegen.
Genau,
weil,
aber mein,
was Kriminalität aber und Gewalt
aller,
angeht, hat die Gesellschaft ein Männerproblem.
Auch deutsche Männer.
Männerproblem.
Also, deswegen ist es
nicht ein Ausländerproblem.
Das muss man nochmal betonen
sind in allermeisten Fällen Männer und was Kriminalität angeht, hat unsere Gesellschaft ein Männerproblem. Ich fand das, also ich habe jetzt nicht so viel Einblicke, da hast du mehr in die Haushaltsberatungen, aber den Fall haben wir ja diskutiert, auch weil Aura so viel Unterstützerinnen und Unterstützer hatten, die gekämpft haben für deren Anliegen, was total toll ist. Und dann endet es darin, dass wir und die linke Liste tatsächlich den Betrag fordern, den die haben wollen, und die restlichen Parteien lassen sie im Stich.
Ja, es ist jetzt wirklich
eine gute Entwicklung.
Es ist nicht klar, ob dadurch die Arbeit dann weitergeführt werden kann. Ich war bei Aura zu Besuch und die machen sich große Sorgen, weil es ist nämlich so, da geht eine eine Trainerin verloren, weil sie eben in Rente geht und die müsste aber parallel quasi noch jemanden neuen ausbilden, weil ja es diese Qualifikation unter SozialarbeiterInnen mit dieser Selbstverteidigungstechnik nicht allzu häufig gibt. Und deswegen brauchen die eben vorübergehend mehr Gelder, damit da zwei beschäftigt werden können.
Und wir reden über 30.000, 40.000 Euro.
Ja.
Das ist absurd.
Also es sind Peanuts im städtischen Haushalt.
Das sind wirklich Peanuts.
Genau, oder beim Frauenhaus da. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Da geht es um 9.117 Euro mehr, die wir da beantragt haben, die nicht bewilligt werden, höchstwahrscheinlich. Und da geht es ja darum, dass Frauen, die Gewalt erfahren haben, konkret jetzt einen Platz dort bekommen. Wir haben, ich rechne es jeden 25. November, es ist ja nächste Woche, deswegen kann man darauf auch schon mal aufmerksam machen, immer vor. Es bräuchte hunderte Jahre, bis wir ausreichend Frauenhausplätze nach der Istanbul-Konvention haben. Und natürlich haben wir auch in Nürnberg nicht genug. Aber die Politik kommt da nicht in die Puschen und wendet da nicht auf ausreichend Gelder dafür auf. Und es sind am Ende nur immer wir Linken, die mahnen, dass das so nicht weitergehen kann. Und das ist schon zermürbend. Und ich glaube, es ist vor allem zermürbend für all jene, die eben in diesen Einrichtungen arbeiten und sich ja für die Frauen oder für die Obdachlosen, wo es ja auch nicht ausfinanziert ist, das, was die eigentlich machen müssten. Und es geht nichts voran und die kämpfen immer mehr um die Existenz und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten sich auf. Vielfach, denke ich, endet es auch im Burnout der Beschäftigten dort oder darin, dass sie sich halt irgendwelche anderen Jobs suchen, die nicht so anstrengend und so frustrierend sind und vielleicht auch besser bezahlt, sodass sie sich nicht mehr in irgendwelche niedrigeren Entgeltgruppen eingruppieren müssen. Daher ja, also da muss sich dringend was ändern und ich hoffe doch, dass unsere Anträge viel Zustimmung erfahren, kann aber auch aus Erfahrung sagen, dass dem wahrscheinlich nicht so sein wird und man dann doch lieber wieder auf die Großprojekte setzt im städtischen Haushalt.
Trotzdem bringen wir es ja ein und trotzdem.
Ja, es braucht eine Stimme, die laut ist für soziale Gerechtigkeit und ja, für das gute Leben und das würdige Leben für alle.
Ja, sind wir dran. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, im Grunde, wir erwarten nicht, dass wir uns durchsetzen. Wir können ja dann in der nächsten Folge nochmal über das Ergebnis sprechen im Haushalt. Mhm. Wir hatten, ich erinnere mich, mit dem Kämmerer schon auch ein Gespräch über das Thema Großprojekte und wie sehr das ins Gewicht fällt.
Ja.
Die spannende Frage, die sich da ja stellt.
Da musst du jetzt erzählen.
Naja, es war eigentlich, Thorsten Brehm ist ja jetzt Kämmerer. Mhm. Und der hatte die Parteien eingeladen, um einfach mal die Haushaltssituation, schon weit vor den Haushaltsberatungen, um mal sich darüber zu unterhalten, wie die Situation der Stadt finanziell ist. Und tatsächlich ist es nicht so wahnsinnig rosig.
Nee.
Wir haben nicht mehr so viel Einnahmen, wie wir uns das wünschen. Wir leisten uns als Stadt ein paar Sachen, die uns viel Geld kosten. Also zum Beispiel die Schulen. Ja, das eh, aber zum Beispiel Schulen. Da haben wir relativ viel städtische Schulen, für die wir dann die Gebäude bezahlen müssen und so weiter und so fort. Die meisten Städte haben gar nicht so viel eigene Schulen, sondern das sind dann staatliche Schulen und dann auch das Personal, richtig, genau.
Weil Sachaufwandsträger sind wir ja für alle Schulen, das sind ja die Kommunen grundsätzlich, dass sie sich...
Da bin ich wieder falsch, genau. Also es bleibt, gut, dass du da bist, du kennst dich doch ein bisschen besser aus, so dass die städtische Schule am Ende natürlich im Haushalt sich niederschlagen. Und jetzt müssen wir gar nicht diskutieren, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee, aber es kostet eben Geld. Und dann haben wir natürlich auch noch Prestigeprojekte, die ist eine andere Diskussion, ob die notwendig sind oder nicht.
Stadion,
die Oper und so weiter und so fort, die halt irgendwie zu Buche schlagen.
Oder auch der Frankenschnellweg. Ich denke, bei all diesen Projekten müsste man eigentlich einzig und allein den Freistaat in die Pflicht nehmen oder sie halt begraben.
Das war genau das, was der Kämmerer dann im Grunde, wofür er sensibilisieren wollte. Er hat gesagt, na, all diese Großprojekte werden wir nicht stemmen können. Man wird Abstriche machen müssen. Und das schlägt sich dann jetzt zum Beispiel in Sparmaßnahmen bei den sozialen Leistungen nieder. Wenn ich das werden wir ja sehen. Also
Natürlich.
Es ist anzunehmen, dass sich die SPD, CSU mindestens, die Grünen nehmen sie ja auch mit ins Boot, damit die nicht mehr Opposition machen.
Naja, man muss ja auch
sich darauf geeinigt haben, dass das jetzt am Ende der Haushalt auch genehmigungsfähig ist, weil sonst wird es ja arg peinlich. Aber also im Vorfeld stand es noch zur Debatte. Bisher weiß ich noch nicht, welche Großprojekte hinten angestellt sind oder was ich was, dass das genehmigungsfähig wird. Oder der Kämmerer hat mal wieder ein bisschen mehr Alarm geschlagen, als notwendig war. Das wird sich jetzt dann zeigen.
Ja, das wird spannend morgen.
Aber wir sehen, dass diese Prestige-Projekte und so am Ende nicht abseits der sozialen Fragen laufen oder des sozialen Engagements. Und ich finde da auch immer eine Sache wichtig, das Geld, was man in diese Organisationen, sei es kleine Theater, irgendwelche Einrichtungen, die sich für Menschen in Notlagen und so einsetzen, das Geld, was man dort investiert, erfährt ja eine totale Wertsteigerung durch ein Engagement, was Menschen ehrenamtlich, die angegliedert sind oder mit besonderer Leidenschaft ihrem Job nachgehen und so weiter und so fort, da nochmal drauflegen.
Wenn man Menschen wieder dazu verhilft, gerade in den sozialen Organisationen, ihr Leben selbstständig in den Griff zu kriegen und auch führen zu können und ja, zum Beispiel wieder in Arbeit zu kommen und nicht mehr auf Sozialleistungen angewiesen zu sein, etc. pp.
Also es ist nicht nur ein Draufzahlgeschäft, sondern es ist am Ende auch eine total wichtige Investition, insbesondere in ein friedliches Zusammenleben in unserer Stadt.
Genau.
Und mir schmerzt es, ich glaube dir auch, dass genau da wieder, auch gerade in so Kleinsummen dann gespart wird.
Ja, man muss aber halt auch sehen, finde ich, dass die anderen Projekte in meinen Augen keine Prestigeprojekte in dem Sinne sind, sondern einfach auch darauf zurückzuführen sind, dass es im Stadtrat und darüber hinaus in den Parteien, in den großen Parteien, viele Verbandelungen unter anderem zur Bauwirtschaft gibt. Wir haben ja in unserem Rathausreport einen Artikel gehabt, wer alles im Aufsichtsrat von Schultheiß sitzt. Und aus allen drei großen Parteien finden sich da Leute. Also Schultheiß, muss man dazu sagen, ist eine der großen Baufirmen in Nürnberg. Und ja, sowas tritt halt einfach gehäuft auf. Und all diese Großprojekte oder, wie du es genannt hast, Prestigeprojekte, das sind ja quasi große Fische für die Bauindustrie. Und natürlich spielt da auch meiner Einschätzung nach Lobbyarbeit eine gewisse Rolle. Und die Sozialverbände haben eben nicht diese Lobby, gerade auch die kleinen nicht. Und dementsprechend ist es natürlich schwieriger für die, Gelder für ihre sehr wichtige und wertvolle Arbeit zu bekommen. Und ja, deutlich schwieriger eben als für die großen Firmen, die von den Großprojekten profitieren am Ende. Gerade wenn sie eben Parteiangehörige der verschiedenen großen Parteien auch mit in den Aufsichtsräten haben. Da profitieren ja diese Personen ganz konkret davon.
Ja, abgehobene Gehälter führen zu abgehobener Politik.
Oder Bestechlichkeit.
Ja, das ist zumindest keine neutrale Entscheidung.
Ist natürlich alles rein spekulativ. Ne?
Genau. Naja, mal schauen. Also wir haben einen Haushalt, der mal wieder Kürzungen bei den uns wichtigen Sachen vorsieht und hohe Ausgaben bei den für uns nicht wichtigen Sachen.
Genau,
Stichwort Frankenschnellweg. Ja?
Was ich noch sagen muss, auch wenn vielleicht mal ab und zu ein bisschen mehr, also bewilligt wird als eine Kürzung. Also es wird ja meistens von den verschiedenen kleinen Organisationen ein deutlich höherer Betrag als im Vorjahr beantragt, eben wegen der krassen Kostensteigerungen gerade in den letzten Jahren. Und wenn dann die Stadt vielleicht so 100 Euro oder Peanuts drauflegt, bedeutet das in den allermeisten Fällen faktisch immer noch Kürzungen, weil es natürlich mit den realen Ausgaben nicht vereinbar ist, beziehungsweise die dann noch höher sind eigentlich. Also das ist wie mit den Reallöhnen und den Verlusten, die jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin hat. Selbst kleine Tarifsteigerungen sind da meistens nicht so hilfreich, weil sie ja der Inflation nicht hinterherkommen. Und genauso ist es eben für die ganzen kleinen Organisationen, für die sozialen Einrichtungen. Da bedeutet dann eine kleine Erhöhung faktisch eine Kürzung am Ende. Das heißt, wenn die Stadt dann sagt, ja, wir haben doch erhöht, dann ist das oftmals gar keine Erhöhung. Da muss man genau hinschauen. Wird tatsächlich das bewilligt, was beantragt worden ist, dann wäre es tatsächlich vielleicht eine Erhöhung, wobei da viele auch so bescheiden sind. Die beantragen dann gar nicht so viel, dass sie dann tatsächlich korrekt entlohnt werden könnten nach Entgeltgruppe, sondern würden halt weiter weniger und wollen mit ihrer Kostensteigerung mit der Beantragten nur die tatsächlich höhere Miete und sowas auffangen.
Da fehlt ihnen das Selbstbewusstsein der Wirtschaft.
Genau, so ist es.
Ja, leider. Kein gutes Schlusswort.
Nein.
Was ist deine Zusammenfassung? Wie ist unsere politische Lage? Mit was müssen wir jetzt rechnen, beziehungsweise was ist jetzt gerade wichtig?
Ja, wir erleben als Linke gerade gesellschaftlich ganz viel Gegenwind in dem Sinne, dass unsere Gesellschaft in eine sehr unsoziale Richtung abdriftet, weil die Politik das so lenkt und sämtliche Forderungen der Rechten erfüllt und ja arme Menschen und Migrantinnen und Migranten zu den Sündenböcken macht, die sie ja nicht sind. Gleichzeitig häuft sich der Reichtum bei anderen an. Deswegen braucht es eine starke Linke, die sozialen Themen auf die Agenda setzt, die sagt, okay, wir lassen uns nicht damit abspeisen, dass es immer mehr Menschen immer schlechter geht, sondern wir wollen ran an die großen Vermögen. Wir wollen Milliardäre und Milliardärinnen verbieten. Die sollen mal ordentlich Steuern zahlen, sodass das aufgefangen wird, was tatsächlich finanziert werden muss in der Gesellschaft. Sodass wir auch wieder in eine andere Richtung kommen, in eine positive, sodass Probleme gelöst werden von der sozialen Schere bis hin zum Klimawandel und ja allen damit einhergehenden Problemen. Wir wollen eine gerechte Welt, in der alle in Würde gut leben können. Und ich glaube, das geht nur mit links und ohne Kapitalismus.
Das war ein gutes Stichwort. Bin voll einverstanden. Katrin, ich danke dir. War eine schöne mindestens Stunde.
Ja, jetzt war
Hobbing durch die Themen hat Spaß gemacht und euch hat es hoffentlich auch Spaß gemacht beim Zuhören. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Ja, das hoffe ich auch. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Und jetzt kriegt ihr aber dann auch erst meine Kolleginnen und Kollegen zu hören. Also Titus und Özlem sind das nächste Mal dran. Mich gibt es dann irgendwann danach wieder. Aber es war mir eine Freude, Felix. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.